Doppelpunkt. Präsentiert vom Teppichdoktor. Verkauf, Reinigung und Restaurierung von Orientteppich. Teppichdoktor.ch.
Das ist der Doppelpunkt. Heute das Gespräch mit der Lea Wiele, bekannt als Mami Lea. Und mit ihr unterhalten sich im Verlauf dieser Stunde Roger Schawinski.
Think about the generations and to say we want to make it a better place for our children and our children's children so that they know it's a better world for them and think if they can make it a better place.
There's a place in your heart and I know that it is love. Much brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there. If you care enough for the living, make a little space, make a better place. Heal the world.
Bei mir ist Lea Wiele. Sie hat vor 45 Jahren Rockbar gegründet, zusammen mit ihrem Vater und ihrem spirituellen Führer, den sie dort schon kennengelernt hat. Und das macht sie seit 45 Jahren. Hat unglaublich viel erlebt und unglaublich viel gemacht, um Tausende von Kindern irgendwie geholfen zu überleben oder ein besseres Leben zu finden. Freut mich, dass du da bist, Lea.
Danke. Ich freue mich auch.
Wer bist du?
Hätte ich mich schon vorbereitet auf diese Frage.
Ja, es hat 45 Jahre Zeit gehabt.
Ja, ich bin Lea Wieler. Ich bin Tochter von Dr. Veit Wieler und Katja Wieler-Salten, Tochter von Bambi-Auto Felix Salten. Und ich habe nur eine Ausbildung als Schauspielerin, habe 14 Jahre Theater gespielt und Film. Und dann mein Leben völlig verändert.
Gut, also da haben wir in Kurzfassung das Wichtigste schon gehört. Aber als Mensch, wie würdest du dich beschreiben?
Hungrig und interessiert und humorvoll und unglaublich wichtig, dass die Leute mich zum Lachen bringen und dass ich sie darf zum Lachen bringen. Das ist sicher ganz ein wichtiger Teil. Neben dem Teil, wo mich tief berührt, immer noch. Nach fast 46 Jahren. Mhm.
Und wo du als ja. Kind warst, was hast du dort erwartet, was mit deinem Leben passieren wird?
Ich habe relativ schnell, also als ich 8 war, hat meine Mutter für, wir sind aus einem traditionell jüdischen Haushalt, und meine Mutter hat, wie so viele jüdische Frauen von seiner Zeit, für die Menschen, die nach dem Holocaust in die verschiedenen Kibbutzim in Israel gekommen sind, hat sie dann ein Theaterstück geschrieben, «Meine Kinder sind es». Und ich bin mit 8 als Strassenbub habe ich gespielt.
Und hast dich wohl gefühlt auf der Bühne?
Ich habe mich total wohl gefühlt auf der Bühne. Ich habe gefunden, also ich habe eigentlich gar nicht mehr weg wollen.
Ja. Und dann bist du wirklich Schauspielerin geworden, hast Ausbildung gehabt, glaube ich, in London und in Israel und so. Ja. Aber auch in der Schweiz hast du gespielt, in der legendären Niederdorf-Oper, oder? Was hast du gespielt, als leichte Mädchen?
Ja, natürlich.
Bist du ein leichtes Mädchen gewesen?
Ich bin ein Schwergewicht und ein leichtes Mädchen. Ich bin beides.
Na gut, also reden wir mal zuerst über das leichte Mädchen.
Was genau willst du wissen?
Ja genau, wie war die Zeit da gewesen? Du hast das wollen machen und du hast wollen, diesen Beruf weiterführen. Und dann, so habe ich es nachgelesen, ist deine Mutter krank geworden.
Ja, todkrank geworden. Ich bin dann, weil ich als junges jüdisches Mädchen in einen jüdischen Jugendbund gegangen bin und das Ziel vor allem war, auf Israel auszuwandern, Israel richtig aufzubauen. Es war ein ganz anderes Gefühl in der Luft, als das heute ist. Leider, weil damals ist es wirklich, hat man gefunden, man kann noch etwas ausrichten dort. Und dann bin ich auf Israel quasi ausgewandert. Mhm. Und dort habe ich gerade, also ich habe Hebräisch gelernt, noch besser, und habe dann drei wunderbare Rollen im Haifa Municipal Theater angeboten.
Und hast du auf Hebräisch spielen?
Und wollte auf Hebräisch spielen. Ja. Und bevor ich an die erste Probe gehen konnte, habe ich den Anruf bekommen, deine Mutter ist schwer krank, sie hat Krebs, sie wird operiert, komm sofort heim.
Und dann bist du heimgegangen?
Dann bin ich heimgegangen und habe anderthalb Jahre, ich habe dann gesagt, ich komme in einem Monat zurück an die Probe, und bin dann aber anderthalb Jahre neben ihrem Bett gesessen, und dann hat sich alles verändert.
Und hast du je gedacht, was wäre aus mir geworden, wenn eben der unglückliche Fall mit deiner Mutter nicht passiert wäre?
Weißt, das ist eine wahnsinnig gute Frage und etwas sehr Eindrückliches. Dass wir können sie nicht steuern können. Und wenn das nicht passiert wäre, wäre ich möglicherweise jetzt in meinem relativ höheren Alter auf einem Barstuhl mit einer Ziege in der Hand und einem Gin Tonic daneben und verzweifelt eine Rolle suchend und die nicht überkommen.
Also aber hättest du in der Zwischenzeit Gelegenheit gehabt, natürlich viel auf der Bühne zu machen, oder? Also hättest du gedacht, du hättest auch grosse Karriere können haben und bedauerst das, dass das nicht passiert ist?
Natürlich hätte ich eine grosse Karriere gehabt. Natürlich, ich war in Hollywood gewesen, ich hätte ganz viele Filmangebote müssen absagen, und das ist natürlich schade. Mittlerweile hat mich natürlich die Meryl Streep ersetzt mit 21 was hat sie bekommen? 21 Nominations.
Aha, ja. Okay, für Oscar.
Ja. Ja. Nein, ich bedauere keine Sekunde, weil ich mich sehr gut erinnere, ich war dann 14 Jahre Schauspielerin, Berufsschauspielerin, und habe auch von dem leben. Und ich erinnere mich mit Horror eigentlich an die Schwierigkeit in einem Team, wo jeder eigentlich deine Rolle will. Mhm. Oder du willst die Rolle vom anderen. Aha. Also es ist immer Missgunst da, es ist schwierig.
Am Theater, so wie man gehört, die Besetzungscouch von den Regisseuren hat es auch gegeben. Ist gang und gäbe, hast du das auch erlebt?
Couch.
Ja, dort, also Sofa oder was
Sofa
immer.
Sofa habe ich erlebt, Stühle habe ich erlebt, alles Mögliche habe ich erlebt. Aber wir haben ja jetzt eine jugendfreie Besprechung oder ein Interview. Da können wir dann ein anderes Mal noch drüber.
Nein, aber hat es keine dramatische Erlebnis, die du gehabt hast? Hast du gehabt?
Ja, natürlich. Aha. Ich habe eins, darf ich erzählen? Ja. Clint Eastwood an der Höchstgasse. Ja. In Zürich. Ja. Ein Film, ich weiß nicht mehr, wie er heisst. Und man hat mich, weil sie alle gewusst haben, dass ich so wahnsinnig will, unbedingt auf Hollywood und berühmt werden. So ein blöder Spleen, aber damals war es halt so gewesen. Und dann habe ich dürfen in dem Hollywood-Film mitspielen. Mhm. Aber nur wenn ich dann das gemacht habe, was der Regisseur hat wollen. Ich gehe jetzt nicht weiter darauf ein.
Man kann sich etwa ausmalen.
Aha. Und dann habe ich mit einem Mini-Röckli und, also ich war mit im Winter gewesen, und höheren Absätzen und nackten Beinen im Niederdorf stehen, stundenlang in der Eiseskälte und warte, bis Kopfendeckel der Clint Eastwood endlich die Straße durchabschlendert. Und dann habe ich lächeln und einen kleinen Knicks, oder ich weiss nicht, was ich gemacht habe, ein kleines Füdli wackeln. Und dann ist er vorbeigegangen. Und ich habe allen erzählt, ich sage immer Clint Eastwood-Film. Und wo der nach einem Jahr in Zürich kam, war, glaube ich, ein Corso gewesen. Haben sie natürlich das Stück rausgeschnitten gehabt.
Also im Nachhinein hat sich das gelohnt.
Nein, hat sich nicht gelohnt.
Das ist eine von den Sachen in deinem Leben, die sich nicht gelohnt. Du hast noch etwas ganz Interessantes erzählt. Dein Grossvater, der in die Schweiz gekommen ist, aus Deutschland, musste flüchten.
Aus Österreich.
Aus Wien, ein grosser Wiener gewesen, der Felix Salten, hat Bambi geschrieben und hat dafür unglaublich viel Geld verdient. Oder?
Aber was?
Ja, aber $5,000.
Nicht einmal. Ich glaube, es war sogar 4'000. Das ist das, was er damals bekommen hat. Und er hat leider nicht gut Englisch können und hat nicht richtig verstanden, was da läuft. Das war auch etwas Enormes gewesen damals, dass einer von Hollywood kommt und sein Buch kaufen will und einen Film machen will. Und der Typ hat damals gesagt, ich will den Film machen für meine 8-jährige Tochter. Und die hat Bambi so gern, die hat Reli so gern. Und ich will einen riesen Verlust machen, aber geben Sie mir doch den Text. Und dann hat mein Großvater das gemacht. Und dann hat der Typ das um Disney verkauft für einen Haufen Geld. Und Disney hat Millionen.
Ehrlich?
Und wir haben nichts bekommen.
Und wie ist dein Grossvater mit dem umgegangen?
Ich habe ihn nicht gekannt, ich weiss
Nein.
es nicht.
Aber hast du nicht gehört, wie er darauf reagiert hat? Hat er sich beschissen gefühlt?
Hat sich natürlich sehr beschissen gefühlt. Mhm. Andererseits habe ich gelesen, gar nicht so lange seither, dass er an die Premiere eingeladen war vom Bambi-Film hier in Zürich. Und zu meiner grossen Überraschung hat er den Leuten rundherum gesagt, er hat das einen wunderschönen Film gefunden. Ich finde es schrecklich, aber weil das Buch so wunderschön ist. Oder?
Aber eben, der Film ist natürlich auch noch bis heute absolut irgendein Teil von der ganzen Filmgeschichte geworden. Also, dein Leben ist dann in eine andere Richtung gegangen. Über das müssen wir reden. Was ist der zweite Titel, Lea?
Georgia, eines meiner absoluten Lieblingslieder von Steven Sanchez.
Georgia, ran me up in all I'm
Bei mir ist Lea Wieler vom Hilfswerk Rockbahn. Über das werden wir natürlich viel reden jetzt, weil nach dem Tod von deiner Mutter hat dein Leben eine ganz spezielle Wende genommen.
Genau, genau. Das war eine absolute Horrorzeit, dort neben ihr zu sitzen und zu merken, dass meine Werte, die ich vorher hatte, nämlich will berühmt sein auf Hollywood, was weiß ich alles, hat einfach gar keine Bedeutung mehr gehabt. Das ist ganz komisch. Hat nichts mehr, mir gar nichts mehr bedeutet. Und dann habe ich einfach nicht mehr gewusst, was ich machen im Leben. Und dann habe ich versucht zu sterben. Und bin in mein Zimmer gegangen und in die Ecke gesessen und einfach gewartet und dachte, das kommt dann schon. Aber es ist komisch, gar nicht so einfach.
Mhm.
Und dann, habe ich mich aber erinnert, nach etwa zwei Wochen von dem Trauer, düster Trauer, habe ich mich erinnert an den Dr. Akong Tulgu Rinpoche. Das ist ein tibetischer Lama, Meister, Meditationslehrer, wo in Schottland Samuel Ling aufgebaut hat, das erste Meditationszentrum im Westen oder außerhalb von Indien und Tibet sowieso. Und dann bin ich dort hingereist, um ihn einfach... Und dann habe ich mir gesagt, wenn er mir nicht helfen kann, dann kann ich immer noch sterben. Mhm. Aber wenigstens probiere ich es mal. Und so bin ich ihm dann begegnet.
Und dann bist du angegangen.
Ja.
Und er hat dich dann so inspiriert, auch ja. Bist du, glaube ich, auf eine Reise gegangen nach Nepal und Indien mit
ja.
ihm,
ja.
dass du das Gefühl hast, du musst dort etwas machen. Ist das so gewesen?
Also es ist so gewesen, dass ich gehört habe, dass er auf so eine Reise geht, ist mir eigentlich gleich gewesen, wo anderen er geht. Ob er geht auf, was weiß ich, Stockenburg oder eben auf Indien. Und habe einfach in seiner Nähe sein, weil ich gemerkt habe, dass da etwas Heilendes ist, wo ich kann überleben kann, den Todesfall überleben und damit irgendwie fertig werden. Und darum wollte ich eigentlich nur mit ihm gehen. Ich habe überhaupt nicht daran gedacht, dass ich irgendwie etwas aufbauen will oder was. Ich wollte einfach in seiner Nähe sein.
Und wie ist denn das entstanden, das Hilfswerk?
Weil ich dann zum ersten Mal Bettler gesehen habe und Strassenkind und Leprakranke und alles, was da kreucht und fleucht, wo wirklich so viel Elend und so viel Leiden ist. Und dann habe ich mir gedacht, ich bin in düster Trauer, es gibt gar nichts anderes in meinem Leben als meine Trauer. Es gibt gar nichts mehr auf dieser ganzen Welt als meine Traurigkeit. Und jetzt sehe ich, was andere Leute erleben müssen. Und ich esse jeden Tag und ich trinke jeden Fall und ich schlafe in einem guten Bett jeden Tag und habe gedacht, shame on you, also Schande über mich. Und dann konnte ich mein Herz ein bisschen öffnen und sagen, ja, mir geht es schlecht, aber Ihnen geht es fast noch schlechter.
Also mit dem Akong Tulgu Rinpoche zusammen mit deinem Vater haben die Rockbahn gegründet. Aber eben dein Vater hat sich auch um das junge Israel damals gekümmert. Ja. Du bist dort hingegangen. Also wieso hast du dich dann nicht auf Israel konzentriert, sondern auf Nepal?
Also ich will jetzt ganz eine dumme Antwort geben, als erstes, weil es billiger war.
Was heißt billiger?
Ist natürlich nicht wahr. In Israel, wenn ich in Israel war, habe ich keine Leprakranke gesehen. Ich habe keine Leute gesehen.
Aber es hat auch Armut gegeben.
Es hat auch Armut gegeben. Ja. Aber ich hätte niemals mir angemasst, dass ich da irgendetwas machen kann. Das ist extrem. Damals in Nepal und Indien hat man wirklich mit ein paar Franken, das kann man heute nicht mehr, by the way. Aber damals hat man können mit einem Franken zwei, drei Tage durchfüttern. Das hat man nie nicht so, also in meinem Leben hat man das nie nicht so schön machen. Und das ist mit dem Grund, auch wie ich gesehen habe, also, rundum schauend habe ich niemanden gesehen, es hat sicher Leute gehabt, aber ich habe es nicht gesehen, wo dann die Arbeit machten, wo die Kinder von der Straße auflesen und denen es die Heim geben.
Aber wie hast du das angepackt vor allem am Anfang? Hast du das Konzept gehabt?
Überhaupt
eine Idee?
Nein, ich habe nie ein Konzept.
Nicht.
Nein, ich bin konzeptlos auf die Welt gekommen.
Nein, aber gleich. Hast du das irgendwie dann müssen organisieren?
Ja, aber weißt du,
es ist ja... überlegen, wie bringe ich die Kinder von der Straße weg? Also ich bin auch in Indien, ich bin in Nepal, ich habe das auch gesehen. Das ist ja überwältigend, aber dass man das Gefühl hat, man kann da jetzt etwas machen, das Wirkung zeigt, das ist noch ein grosser Schritt weiter.
Weil man einfach mit einem Kind anfängt. Weil man nicht denkt, ich habe nachher später habe ich ein Kinderhaus mit 60 oder 70 oder wie viele Kinder und dann habe ich irgendwie hunderte von Projekten und dann gehe ich auch noch auf Afrika und dann auch noch auf Tibet und so weiter.
Also das, was dann alles passiert.
Was dann alles später passiert ist. Und du fängst mit dem einen Kind an. Ich habe ein Kind, was wir gemacht haben mit Agon zusammen am ersten Tag, ist eine Gassenküche. Einfach Riesen gekauft und Linsen und das alles gekocht. Ich bin dann zur Schweizer Botschaft gegangen und habe gesagt, ich muss Kochtöpfe haben. Mhm. Und ob sie mir das lehnen können, weil so viel Geld habe ich nicht gehabt. Und ich wollte es fürs Essen ausgeben von den Bettlern. Und dann hat der Abgeordnete dort gesagt, also bitte stören Sie mich nicht, wenn Sie einen Kochtopf brauchen, können Sie zu meiner Frau gehen. Aber ich habe natürlich riesen Töpfe gebraucht, oder?
Ja.
Und tatsächlich habe ich dann von einer Organisation, die ausgelöst, später haben wir sie gekauft, und dann haben wir einfach mal ein Feuer gemacht mit Holz am Boden und haben angefangen, den Reis und die Linsen zu kochen. Und einfach die Leute, dann haben wir am Anfang nichts dabei gehabt, zum rauslöffeln. Und dann haben die Leute so Hunger, dass sie einfach ihre Pulli oder ihre Hose oder was immer sie gehabt haben, ihren Rock aufgehalten haben, dass man das dort reinleert. Und dann haben wir, weil wir zu wenig Geld gehabt haben, haben wir halt nur Plastik gekauft und dann sind die ganzen Westler, Touristen gekommen und haben gesagt, Pfui, Plastik, Verschmutzung, haben sie natürlich recht gehabt. Dann habe ich einmal gesagt, wissen Sie was, tun Sie mir doch das Geld geben, dass ich ein paar Teller kaufen kann. Und so, du immer wieder betteln, immer wieder bitten. Und weisst, Roger, mit der Zeit habe ich nicht mehr empfunden, dass ich bettle. Ich kann auch nicht betteln, sondern ich kann eine Möglichkeit geben, ein Teil zu werden von dem, was wir da machen. Und einfach von der, das ist einfach eine Menschlichkeit, wo wir ein Teil sein werden.
Aber gleich, der wichtige Teil war ja natürlich, dass du das Geld zusammenbringst. Ja. Und du musst, glaube ich, bis auf den heutigen Tag zu Leuten gehen, ja, und ihnen erklären, da ist etwas Wichtiges, ja, und ich brauche euch. Und wie ist das, nach all diesen Jahren immer noch gehen, Leute treffen und um Geld zu bitten?
Du weißt, wie das ist.
Ich kann es erfahren.
Du erfährst das seit Jahren immer wieder von mir, Roger. Ja. Und ja, es lohnt sich ja auch. Du bist, ich will nie vergessen, dass ich das hier da sagen darf, vom ersten Mal, als ich bei dir im Radio war, das ist lang, lang, lang her, und dann hast du mich nachher in dein Büro mitgenommen und hast gesagt, ich muss dir etwas geben. Und ich habe gesagt, ich habe nicht gewusst, dass man da verdient, wenn man da reden über das eigene. Und dann hast du gesagt, nein, also man verdient ja nichts, normalerweise, oder? Ah, ich habe gesagt, das ist ein riesen Privileg, bei dir quasi aufzutreten. Und dann hast du aus der Schublade, das will ich nie vergessen, das war die linke Schublade, hast du ein Scheckbuch rausgenommen.
Wahnsinn, das mag ich mich gar nicht mehr.
Grosszügig, sofort vom ersten Tag.
Gut, also, ja, aber gleich, das Ganze hat nur können wachsen, indem du deine Geschichte hast können, ja, erzählen, ja, auch die Situation können den Leuten darlegen, ja, und etwas aufbauen. Was ist dann daraus geworden?
Gut, also, am Anfang ist das genau so gewesen, wie du es gesagt hast. Ich bin einfach den Leuten auf die Nerven gegangen. Ich habe einfach immer wieder davon geredet, von fast nichts anderem. Und so sind die ersten, wenn ich mal 10 Franken gekommen ist, dann ist mal 100 Franken gekommen, dann habe ich schon, bin ich fast in Ohnmacht gefallen von Dankbarkeit. Und dann ist der erste Tausiger gekommen. Und mit der Zeit, und ich habe keine Ahnung, ich bin Schauspielerin gewesen, ich habe doch nicht gewusst, wie man Buchhaltung macht. Ich habe das alles selber erfunden, bin überrascht, dass andere das auch können. Ich habe das eigentlich erfunden. Und dann habe ich so eine Milchbüchlein-Ding gemacht und dann habe ich Bücher gekauft, so Ringbücher, und habe die ganzen Fotos von diesen Kindern geklebt und ihre Geschichte aufgeschrieben. Und dann bin ich mit diesen Büchern, Fotobüchern von einer Person zur anderen gegangen. Und dann ist langsam, ein bisschen Geld zusammengekommen. Dann bin ich auf die Post gegangen und habe jedem Empfänger dann eben 22 Franken 50 und 43 Franken 95 und so geschickt und die gezwungen, dass sie dann den Spender danken. Und aus dem ist dann eine grosse Verbindung entstanden. Und so haben die Spender dann weitergemacht. Und mittlerweile müssen wir natürlich, wenn wir auch, zu Stiftungen gehen, die dann grössere Beträge zahlen können, was uns sehr glücklich machen würde.
Eben, und für das Geld überzukommen, muss man eben dann eine richtige Buchhaltung haben. Die schauen ja das genau an. Aber dann, eben aus dieser Strassenküche raus ist sehr viel passiert. Also ich bin auch schon vor Jahren da gewesen. Du hast dann ein Kinderhaus gebaut. Und zwar an einem ganz spannenden Ort mit in Kathmandu, der Hauptstadt von Nepal.
Genau, in Bodnath. 3 Minuten von der Stupa, von der heiligen Stupa entfernt.
Das ist die ganz grosse, also Stupa, wo man von weit aus sieht, das Heiligtum, wo dort angestellt worden ist und wo eine der Hauptattraktionen auch ist für Touristen in Kathmandu.
Mit den Augen, das ist das Wahrzeichen von Nepal eigentlich. Und wir haben das Glück gehabt, dort in der Nähe, also was ich noch schnell muss sagen, wo ich dort angefangen habe, sind noch sehr viele Teppichfabriken aktiv gewesen. Und dann hat das deutsche Fernsehen einen Film gemacht über Kinderarbeit in diesen Teppichfabriken. Und vom einen Moment zum anderen nach der Ausstrahlung haben die Leute ihre Aufträge zurückgezogen. Weil, also die westliche Welt hat dann gewusst, was das ist, wenn ich dort so einen Teppich kaufe. Und so haben die, und das ist uns zu gut gekommen, weil die Teppichfabrik wenige Minuten vor der Stupa sie haben dann die ganzen Steine abgedreht und es hat einfach nur ein Land gehabt. Und dann hat der Agungimbuchi mir gesagt, kauf das Land. Und ich habe gesagt, I don't have any money, ich habe kein Geld. Und dann hat er gesagt, das erste Mal von vielen, das Geld wird kommen. Mhm. Und auf dem irgendwie weiss man, wenn man es gut macht.
Aber jetzt, wenn man das noch gehört, die Geschichte, also die Aufträge sind nicht mehr gekommen für die Kinder. Ist denn das gut gewesen? Also, dass die Kinder haben dann keine Kinderarbeit mehr gehabt, aber haben auch kein Einkommen mehr gehabt?
Genau. Ist nicht gut gewesen für die Kinder. Ist gar nicht gut gewesen für die Kinder damals.
Eben, dass man sich muss überlegen muss. Ja. Also, wenn man da will, irgendetwas Gutes machen, Missbrauch irgendwie ausschalten, dass das eventuell auch mindestens kurzfristig die genau gegenteilige Wirkung kann haben.
Völlig richtig, was du sagst. Absolut genau so. So ist es gewesen. Und da sind noch mehr Kinder auf der Straße rumgelegen. Noch mehr Kinder, die keine Familie mehr hatten. Noch mehr Kinder, die Hunger hatten. Und dann ist das gekommen. Wir haben ja die Gassenküche dann jeden Tag am Morgen und am Mittag geführt. Und ich habe immer wieder Leute angesprochen, ob sie mir helfen wollen, weil das war ein bisschen viel. Und die Töpfe waren riesengroß gewesen. Und eines Tages sind wir zurückgekommen auf unser kleines Land, das ich gemietet hatte für diese Zeit. Und in dem Topf hat es noch ein bisschen Riss an der Wand, weil man nicht alles rausgeschabt hat. Und ich habe einen kleinen Bub aufgenommen. Das war der Anfang von den Strassenkinder. Ich hatte so einen kleinen Bub aufgenommen, der krank war und Antibiotika gebraucht hat. Und der ist abgehauen. Und ich habe überall gesucht und gefunden. Und plötzlich habe ich gesehen, wie die Deckel von dem riesen Topf sich anfängt zu heben und bewegen. Und habe ihn ganz schnell abgenommen. Dann ist der kleine Bub in dem Topf gesessen.
Nein.
Und hat an der Wand den klebenden Reis und sich ins Maul gesteckt. Und dort habe ich wirklich, wirklich tief verstanden, was Hunger ist. Nicht der Hunger, den ich kenne, weil ich abnehmen will, sondern ein wirklicher Hunger von einem Kind.
Ich rede mit Lea Wieler vom Hilfswerk Rockbar. Das ist der Anfang von ihrer grossen Geschichte, die sie hatte mit ihrem Hilfswerk. Zwischendrin machen wir ein bisschen Pause und reden nachher weiter, weil dort sind noch ganz dramatische Sachen passiert. Was ist der nächste Titel?
Moonlight Sonata von Beethoven.
Und warum?
Weil ich es einfach so wunderschön finde. Immer wieder.
Thank you.
Bei mir ist Lea Wieler vom Hilfswerk Rokpa. Du hast erzählt von deinem spirituellen Führer, Akung Tulku Rinpoche, ein Lama, der aus Tibet gekommen ist. Der hat dir mitgeholfen, das aufzubauen. Der war ganz wichtig in vielen Beziehungen für dich und für das Hilfswerk. Aber dann ist etwas Dramatisches passiert.
Ja, es ist eine Katastrophe passiert. Wir haben jetzt das Projekt, oder ich habe vor allem ein Projekt in Nepal aufgebaut, der hat mich immer beraten, sehr weise und voller Mitgefühl. Und ich habe das vor allem in Nepal aufgebaut. Und er hat dann endlich die Erlaubnis bekommen, nach Tibet zu gehen, wo er ja herstammt. Und hat müssen damals fliehen in der Kulturrevolution. Und dann hat er angefangen, Projekte dort aufzubauen. Und ich bin dann jedes Mal mitgegangen, fast 30 Mal auf Tibet gereist.
Wie ist denn das gewesen? Also, wie kann man sich das Tibet dort mal vorstellen? Die Reise, kannst du mal beschreiben?
Ah, bumpy. Also das ist, meistens haben wir in sehr, sehr armseligen Orten übernachtet. Man ist mit einem Auto oder mit einem Jeep oder auf einem Truck gereist. Es hat kein Zeug gehabt.
Und die Straßen, wie sind die?
Schrecklich.
Und die Distanzen sind riesig. Das ist ein riesiges Land, das Tibet.
Also das Längste, wo wir von einem Projekt zum anderen sind, ist das, also nur von einem zum anderen, ist 16 Stunden gewesen. Da bist du 16 Stunden im Auto.
Mhm. Aber wie hast denn du so die Bedingungen getroffen? Essen, Schlafen, Sauberkeit und so?
Weißt du was? Das alles ist fast nichts verglichen von der Höhe. Der höheren Krankheit, die man überkommt.
Ah, ja.
Wenn man das nicht gewohnt ist. Nicht? Mhm. Also, wir sind ja dann zum Teil auf 6.500 Meter oben gewesen. Wow. Und dann hast du sehr selten hast du Sauerstoff. Man hat dann so Sauerstoffküsse bekommen und dann hast du das immer gespart, weil du denkst, morgen oder heute Abend ist dann noch schlimmer. Und dann ist es fast unmöglich gewesen, zu schlafen, weil man immer um Luft gerungen hat. Das
also
ist
du hast müssen dort hingehen, um zu schauen, was passiert und selber schauen, dass das Geld richtig angelegt wird an dem Ort, wo du hast wollen.
Ja, das haben wir miteinander gemacht. Ich habe das Geld gesammelt. Ich und meine Organisation, wo dann mittlerweile haben wir dann mittlerweile ein paar Angestellte gehabt, nie viel, und haben ein sehr professionelles Büro gehabt. Und haben das immer noch. Mit professioneller Buchhaltung, professioneller Administration und so weiter. Das muss man haben, ist ganz klar. Und dann bin ich mitgereist, weil ich dann die ganzen Spendenempfänger gesehen habe. Ich habe müssen herausfinden, auch zum Beispiel, wenn wir einen Bericht geschrieben haben oder einen Appeal, wo wir von irgendeinem Herr Knüssli in irgendeiner Firma haben wir Geld wählen. Zum Beispiel, sie haben die Optimus Foundation von der UBS angefragt damals und haben das Mädchenschule wollen bauen und unterstützen. Und dann habe ich einen Antrag stellen und auf den Antrag hin haben die uns dann einen gewissen Betrag gut gesprochen. Mit dem den haben wir dann dort umgetauscht und wir sind dann in das Projekt gefahren. Und dann habe ich müssen, während der Rinpoche mit den Leuten verhandelt hat und Bedingungen ausgehandelt hat, habe ich dann geprüft, wenn wir gesagt haben, das sind 97 Mädchen in dem Schule, sind das 97 oder sind das nur 96? Und dann habe ich das angepasst und der Optimus dann zum Beispiel geschrieben, es sind jetzt das mal nur 96 gewesen. Das akribisch, das ist der Vorteil Schweizer zu sein.
Also, ich habe auf deinen Rat auch so ein Projekt dort, auch bei so einer Mädchenschule oder bei einem Kloster unterstützt in Tibet. Aber das ist dann irgendwann nicht mehr gegangen. Das ist dann aus politischen Gründen ist das nicht mehr gegangen. Das ist, glaube ich, ziemlich dramatisch für dich. Aber viel dramatischer war, was mit dem spirituellen Führer Akung Tulku Rinpoche passiert ist.
Ja. Der Akung Rinpoche hat sich von nichts und von nichts gefürchtet. Er hat ein Ziel gehabt, und das ist den Leuten zu helfen, die Hilfe brauchen. Und das ist auch mein Ziel, aber er war sehr, sehr speziell gewesen. Und hat sich sehr viel exponiert auch. Er war nicht ängstlich gewesen, hat auch gesagt, was er gedacht hat, wo es relativ sicher war. Wir wissen nicht genau, was passiert ist. Was sicher ist, ist, dass 2013 Er hat ich sollen zu ihm fahren. Er ist immer vorausgefahren und hat gewisse Sachen schon organisiert. Und ich bin dann auch zwei Wochen später gekommen. Da sind wir losgefahren auf Tibet von Chengdu aus, was China ist.
Chengdu ist in China, ja. Das ist der grosse Ort im Norden von China, wo man einfliegen kann.
Genau, genau. Und wo es die herzigen kleinen Polo, oder wie also die Bären sind, die schwarz-weißen.
Koala.
Und dann habe ich ihm angerufen und gesagt, ich bin jetzt ziemlich krank gewesen, ich hatte einen richtigen Burnout gehabt. Und der Arzt hat gesagt, ich soll nicht reisen. Und dann hat der Rinpoche gesagt, weißt du was, bleib noch zwei Wochen länger. Und dann habe ich gesagt, damit ich mich erholen kann. Und dann hat er gesagt, nein, damit du mehr Geld kannst sammeln, weil wir brauchen das dringend da. Und dann, nach kurzer Zeit, am 8. Oktober, habe ich einen Anruf bekommen, er ist ermordet worden. In der Wohnung in Chengdu, wo ich 100-mal war, ist er ermordet worden von jemandem, den ich gekannt habe, den ich über Jahre gekannt habe.
Einer von deinen Leuten, mit denen nicht du zusammengearbeitet hast?
Nein, gar nicht. Das, der ist in irgendeinem Projekt ist er aktiv gewesen. Mhm. Und weißt du, was komisch ist, Roger? Ich habe den vom ersten Moment, wo ich ihn gesehen habe, habe ich ihn nicht mögen. Und als angehender Buddhist sollst du ja die Leute nicht mögen. Also sollst du ja Mitgefühl haben und Loving Kindness und Compassion und all das. Aber ich habe den Typ nicht mögen.
Und komisch. Was ist dann passiert? Warum macht er das?
Er hat, ich glaube, er war crazy gewesen. Er hat, wir wissen es nicht, es ist nie aufgeklärt.
Ist es um Geld gegangen?
Es ist sicher auch um Geld gegangen.
Wo man ihm abgenommen hat?
Nein, das war ja auch noch die Sache gewesen.
Hat er das Geld schon gehabt, oder noch nicht?
Rimmutsch hat das Geld gehabt. Ich habe das ihm immer im Sommer gebracht.
Mhm. Und das ist dann nachher weg gewesen?
Und das war in seinem Rucksack. Gewesen. Und ich habe genau gewusst, wo es sein muss. Also es war sehr dramatisch, gewesen, weil ich bin gekommen, es war alles abgesperrt gewesen, und mit, weißt du, so mit rotem Plastik, also das nicht hat
die
dürfen,
Bänder, ja,
so Bänder nicht dürfen aufmachen. Und die haben die ganze Polizei dort, so viele Polizisten.
Das ist also China.
Ja.
Gut,
haben gewartet auf mich und ich bin von ganz vielen Leuten abgeholt worden und ich bin unter... Also man hat aufgepasst auf mich. Und dann sind wir in die Wohnung gekommen und ganz viele Polizisten dort. Und man hat noch gesehen, was passiert ist. Und
wie ist er dann umgebracht worden?
Er ist erstochen worden. Mhm. Grauenvoll.
Ja.
Und ich war im totalen Schock gewesen natürlich. Und das ist auch eine eigenartige Situation gewesen. Die haben alle durcheinander geredet. Und ich bin, nachdem ich schon so oft dort war, habe ich gewusst, wo ich hin muss. Und mein Ziel war natürlich, das Geld zu retten.
Mhm.
Und dann bin ich das Stegeli auf, ein kleines Stegeli, und die zweite Tür links war sein Zimmer. Und meine Mitarbeiter, die mit mir gekommen wären, aber die Chinesisch können, Tibeter, sind zurückgerufen worden. Und ich habe schon gewusst, sie werden gerufen, aber ich kann nicht Tibetisch, nicht Chinesisch. Und bin dann einfach in das Zimmer und habe es abgeschlossen.
Mhm.
Und bin sofort zu dem Rucksack gegangen, und habe mehrere hunderttausend Franken rausgenommen und mir ins Kleid gesteckt. Und habe das gerettet. Das ganze Geld von den Spendern habe ich gerettet.
Aber das heisst also, er ist offenbar entweder nicht aus dem Grund wegen dem Geld umgebracht worden oder sie haben es nicht gefunden. Aber so schwer zu finden war es offenbar nicht.
Nein, es war nicht schwer zu finden, aber... Die, die das gemacht haben, sind drei Leute, einer hat aufgepasst draussen und die anderen zwei sind im Zimmer gewesen. Und meine Assistentin und seine auch, meine Besitzerin, die ist eben dort gewesen und hat das alles gesehen. Und es hat jemand, der im Zimmer war, hat können abhauen und hat die Polizei gerufen. Und in dem Moment, wo die haben wollen, das Stegli raufgehen, ist die Polizei gekommen.
Aha.
Und die sind abgehauen. Darum haben sie es nicht mehr geschafft, in das Zimmer
aber zu gehen. Aber haben sie den Mörder gern gefunden und
sie
bestraft?
Haben sie ihn nicht
im Gefängnis
gebracht? Er war im Gefängnis und es ist darum gegangen, dass er Todesstrafe bekommt. Und am Rinpoche, seine Familie, ich und andere, wir haben einen Appeal gemacht, dass wir nicht wollen, dass er Todesstrafe bekommt. Also bestraft werden. Und dann habe ich nie wieder etwas davon gehört. Und ehrlich gesagt, will ich auch nicht mehr.
Aber was hat das bei dir ausgelöst, dass dein spiritueller Führer, der dir alles das Gute beigebracht hat, da eben die Art von buddhistischen Logik und buddhistische Lehre hat er dir beigebracht und dass man eben das Mitgefühl soll haben und die Empathie soll haben, dass der auf so eine brutale Art und Weise ermordet worden ist.
Was ist die Frage?
Was hat das bei dir ausgelöst, bis auf den heutigen Tag?
Horror, Terror, tiefes Mitgefühl auch, komischerweise.
Weil Buddhismus, das ist ja eben die Gewaltlosigkeit, die da eigentlich der Kern ist von dieser Lehre. Absolut. Und offenbar die Leute, die ihn umgebracht haben, sind auch Buddhisten gewesen, oder?
Das kann ich kaum so sagen, wie das jemand, wo richtig, also wo das richtig wäre, wie so etwas machen. Aber ich kann das nicht beurteilen. Und Roger, weißt, ich bin nicht wie du. Du erörterst Details und Erfahrungen und so weiter. Ich habe so einen riesen Schmerz gehabt, dass ich glaube, es ist ein Trauma geworden, wo ich einfach Türen zugemacht innerlich. Aber vor allem, weil ich gewusst habe, Roger, am gleichen Moment, am gleichen Tag, ich habe gewusst, ich kann jetzt nicht mich meiner Trauer hingeben, ich muss weitermachen, weil die Menschen alle warten. Die können ja nicht dafür, dass das passiert ist. Also habe ich sofort weitergemacht, habe wahrscheinlich das nie wirklich richtig trauert und verarbeitet.
Aber du hast mir vor kurzem gesagt, du bist ja jetzt offenbar buddhistisch, du glaubst an ein Leben nach dem Tod. In der nächsten Welt wirst du deinen Rinpoche wieder treffen.
Man darf immer hoffen, gell? Mhm.
Bei mir ist Lea Wieler, wir machen Musik und reden nachher weiter eben über die heutige Situation, wie sich präsentiert. Was ist der nächste Titel?
Piano Concerto Nummer 1 von Tschaikowski.
Bei mir ist Lea Wieler, nachdem die Hilfsaktion im Tibet nicht mehr möglich waren aus politischen Gründen, hast du dich dann vor allem auch noch in Simbabwe und Südafrika den armen, bettelnden, verhungerten Kindern hast du dich gewidmet, machst dort auch gute Arbeit. Aber wenn du jetzt vergleichst die heutige Zeit mit den Spenden, die du brauchst, um das durchzuziehen, mit dem, wie es vor 10 Jahren oder vor 15 Jahren war, wie empfindest du das oder erlebst du das?
Nur vor 5 Jahren, noch vor 3 Jahren sogar. Ja. Finde ich das wirklich, wirklich schlimm. Weil, weißt, man baut auf und baut auf. Und wie gesagt, es ist jetzt bald 46 Jahre. Also, wir gehen näher an die 50 Jahre ran. Hoffentlich bin ich dann auch noch rum und komme dann nochmal zu dir da. Projekt baut man auf, weil man ja unseren Spender vertraut. Man sagt ja dann nicht, ja, wer weiß, ob es dann nach 2 Jahren immer noch Geld gibt. Man macht einfach für sie. Und Jahr für Jahr wird es immer besser. Alles ist immer besser geworden. Manchmal nur ganz wenig besser, manchmal sehr viel besser. Wenn man eine Stiftung angesprochen haben und die haben uns gerade ein paar hunderttausend Franken gegeben, sind wir ein bisschen saniert gewesen. Und dann haben wir auf das oben natürlich müssen und wollen das machen, was die Leute erwarten, nämlich den Menschen helfen und die Projekte aufbauen.
Und wie ist es heute?
Und heute ist es wirklich, wirklich, also ich bin oft schlaflos, weil ich so Sorgen habe.
Aber was ist passiert? Also wenn du die Leute heute ansprichst, die Welt hat sich verändert, das wissen wir alle. Mm. Wir haben Covid gehabt, wir haben die Ukraine gehabt, wir haben den 7. Oktober gehabt, wir haben den Donald Trump immer noch. Es ist eine andere Welt, als sie eben noch vor 5-6 Jahren war.
Aber es ist nicht wirklich eine andere Welt, Roger. Es ist nicht wirklich ein anderer.
Aber man empfindet es.
Man empfindet es. Ich empfinde es auch. Aber Leute, dass Menschen, weißt, das ist einfach eine traurige Sache, dass Menschen sagen, jetzt brauche ich mein Geld selber. Das höre ich immer wieder. Jetzt ist auf der Welt ist es jetzt unsicher und so weiter. Glaubst du, es wird sicher, wenn da dein Geld hängt ist? Glaubst du, das Geld kannst du überhaupt behalten? Irgendwann einmal ist das ja auch verschwunden. Also ich plädiere jetzt so stark und danke vielmals, dass du mir die Chance gibst, an jeden, wo jetzt, jeder und jede, wo das jetzt gehört, bitte machen Sie Ihr Herz auf und machen Sie auch Ihr Portemonnaie auf und spenden Sie wirklich grosszügig an Rockbar. Und ich meine, natürlich sind wir froh für jede 50 oder 100 Franken, die Sie spenden, wenn das alles ist, was Sie
aber
können.
Aber wie ist denn die Situation, jetzt beispielsweise in Nepal, du hast jetzt schon Generationen von Kindern hast du ja weitergebracht und so. Was ist aus diesen Kindern geworden?
Ja, das ist ein grosser Stolz und ein grosses Glück für mich. Ich will nur das noch klären, es sind nicht nur Kinder, auch in Zimbabwe, in Südafrika und so weiter, das sind ja auch kranke und behinderte Menschen und das sind auch, wir machen auch Permaculture, wir machen auch Beschäftigung von Frauen, wir machen Frauenprojekte und Gesundheitsprojekt, ganzen Haufen. Aber Kinder sind das, was mir das Herz jedes Mal wieder neu aufmacht. Und wenn du fragst, die Kinder, ich möchte mal einen Film machen, was mit denen ist. Ganz viele sind ins Ausland, weil man in Nepal jetzt einfach schon seit Jahren abwandert und im Ausland Geld verdient. Aber ich bin noch mit so vielen in Kontakt.
Aber es ist etwas aus ihnen geworden, haben sie etwas gelernt und haben das Leben können aufbauen.
Absolut, ich kenne keinen und keine von denen, die ich noch kenne oder die meine anderen Kinder in Nepal noch kennen. Also ich will noch schnell sagen, 4 von den Kindern, die ich von der Straße aufgenommen habe, als ganz kleine Schnuddergofen, die leiten jetzt das ganze Projekt, oder? Das ist das Management Committee und die leiten das. Denen kann man 100'000 Mal vertrauen. Und auch sie sind immer noch in Kontakt mit denen, die jetzt, was weiß ich, in Kuwait leben oder in Australien oder was immer. Und jeder, wir haben darüber geredet letztens, niemand kennen wir, der nicht Erfolg hat.
Das heisst also, man kann zwar nicht die ganze Welt retten, aber man kann etwas machen, um es zu verbessern, oder?
Das kann man durchaus. Ja, das kann man eben mit
und
Geld.
Du bist jetzt eben, ja, aber du bist jetzt eben, du gehst auch gegen 78, wenn man so darf sagen.
Ich bin langsam ein bisschen über 70. Sind wir doch ein bisschen elegant.
Aber gleich eben, du hast immer noch die Kraft und sagen, ich muss weitermachen und ich will weitermachen und es bringt etwas und es ist notwendig.
Absolut. Ich werde irgendwann einmal hoffentlich auf dem Schlachtfeld wie früher in der Eidgenossen da niederliegen. Aber das ist noch lange nicht der Fall. Dass ich spüre noch mein Leben, das in mir kursiert und in meinem Blut rein. Und es ist gar keine Frage von, natürlich kann ich nicht mehr so wahnsinnig viel machen. Ich kann nicht mehr auf den Himalaya aufsteigen. Das habe ich zwar noch nie gemacht, aber du weißt, was ich meine.
Gut 6'000 Meter ist ja schon ziemlich hoch.
Ja, und in 2 Wochen gehe ich wieder und es wäre doch wunderbar. Also ich will das sagen, noch etwas. Ich habe letzthin, als ich in Zimbabwe in meinem Baumhäusli auf dem Baum oben gewohnt habe, wo ich dort ein Projekt auch leite und initiiere, hat einer von meinen Nepali-Söhnen, erwachsenen Söhnen von dem Management, hat mir Kinder gesucht und gefunden, die Hilfe brauchen. Sehr in einem entfernten Gebiet. Und ich habe zum allerersten Mal per iPhone 10 Kinder aufgenommen.
Aha.
Er hat sie mir im Gagohaus in Nepal gezeigt und mir ihre Geschichte erzählt. Und ich habe gesagt, geh zu denen heim, ich will mitkommen, ich will das sehen und habe das alles geprüft. Und wenn ich jetzt komme, werde ich 5 neue Kinder, 5 kommen ein bisschen später zur Schule, aber die 5 ersten habe ich wählen, sofort da, wenn ich komme, weil da ist ihnen vor 2 Tagen, das ist eine kleine, vor 2 Jahren der Vater gestorben. Und vor 2-3 Monaten, bevor das in Zimbabwe war, ist die Mutter ermordet worden. Sodass die niemand mehr haben und nichts zu essen haben. Und das ist grossartig, das macht mich einfach glücklich. Und ich weiss, dass ich nicht alle retten kann. Aber einer schon ist schon gerettet, lohnt sich doch schon.
Also du hast einmal gesagt, ich handle aus rein egoistischen Motiven und will meine Person auf diesem Weg ein bisschen verbessern. Das können andere Leute auch. Unter anderem eben auf eine einfache Art und Weise, indem sie zum Beispiel dir würden Geld schicken. Jetzt machen wir etwas, was wir in dieser Sendung sonst nie machen. Gib doch mal eine Kontonummer an, wo man kann dir also Rockbar Geld schicken.
Roger, also dann sag doch bitte den Leuten, dass sie jetzt doch bitte sofort einen Griffel, also einen Kugelschreiber...
Ja, das haben die schon. Du
haben
lieber
die
einfach.
Das schon? Ja, ja. Gut, also UBS, wenn der UBS, CH groß 58 00 23 62 36 22 25 1801 H wie Hilfe.
Also gut, das wird nicht funktionieren. Ich glaube, du hast recht. Also, aber man kann im Internet... Kann man,
Rockpa, rokpa.org. Und dort hat es einen Button, wo steht Donate Now. Der macht so ganz, ganz
gut,
viel.
Gut, und jetzt gehen wir in mein Büro. Ich weiss nicht, ob ich etwas habe in meiner linken Schublade.
Ich nehme es auch aus der rechten.
Und habe auch keinen Scheck mehr. Aber ist ganz klar, dass... Danke dir vielmals, Lea. Danke vielmals für alles, was du gemacht hast. Ich bewundere dich, wie du dein Leben geführt hast und was du erreicht hast. Ich finde es wirklich, wirklich grossartig. Ich bin stolz darauf, dass ich dich kenne. Und du hast jetzt noch einen letzten Song zu gut.
We are the champions von Queen, of course.
Ist der Doppelpunkt, sein erster Doppelpunkt heute in einer Woche. Am Mikrofon verabschiedet sich der Roger Schawinski.
Paid my dues, time after time. I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few. My bows and my curtain calls. You brought me fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all, but it's been no bed of roses.
Von der Schweiz. Nur auf Radio 1. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.